Stellt euch vor, ihr bekämet die Chance, bei einem ganz besonderen Gespräch dabei zu sein. Einer der Partner ist Martin Luther. Wir hören jetzt ein Gespräch im Originalton, was Martin Luther sich so gedacht hätte zum Thema Gerechtigkeit, angedacht im Römerbrief. Und ja, ich bin ganz besonders gespannt auf die Sprache. Lasst euch überraschen.
Herr Luther, im Jahr 1518 oder 1519 lasen Sie den Römerbrief, kamen aber nicht ganz mit ihm zurecht. Es heißt, Sie hatten etwas an den Worten Paulus auszusetzen. Erzählen Sie doch mal.
Ja, das stimmt. Ich wollte ihn gerne kennenlernen, den Autor, den, der den Brief an die Römer geschrieben hatte. Paulus wollte verstehen, was er gemeint hatte. Aber es gelang mir einfach nicht.
Was war denn los? Was störte Sie? Was hielt Sie davon ab?
Ein einziges Wort. Ein einziger Satz. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar. Denn ich hasste dieses Wort, Gerechtigkeit Gottes. Man hatte mich gelehrt, Gerechtigkeit Gottes philosophisch zu verstehen. Als eine formale oder aktive Gerechtigkeit, durch die Gott selbst gerecht ist und durch welche er die Sünder und die Ungerechten straft.
Und was gefiel Ihnen denn daran nicht, Herr Luther?
Obgleich ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte mich vor Gott als Sünder, konnte ihm nicht vertrauen, liebte nicht. Nein, ich hasste den gerechten und die Sünder strafenden Gott. Ich ärgerte mich über Gott. War es denn nicht genug, dass die armen Sünder ewig verloren waren und auch durch das Evangelium uns Gerechtigkeit und Gottes Zorn androhte? Ich war verwirrt und sauer, las den Text immer und immer wieder, stellte Paulus zur Rede, brennend, dürstend, um zu wissen, was Paulus wollte.
Und was hat da geholfen?
Tag und Nacht dachte ich unablässig darüber nach, bis sich Gott erbarmte und ich auf den Zusammenhang der Worte achtete. Nämlich, die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit zu verstehen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt. Nämlich aus dem Glauben, und begriff, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium, die gute Botschaft, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben.
Und das hat Ihre Sichtweise, ja, Ihr Leben verändert?
Ja, ich fühlte mich wie neu geboren. Da erschien mir durchgehend ein ganz anderes Gesicht der ganzen Heiligen Schrift. Und mit welchem Hass ich vorher das Wort Gerechtigkeit Gottes hasste, mit solcher Liebe schätzte ich es nun als allerliebstes Wort. So wurde mir jene Stelle bei Paulus wahrhaft die Pforte des Paradieses. Danach las ich die Schrift des Augustinus über den Geist und den Buchstaben. Und dort fand ich wieder erwarten, dass auch er die Gerechtigkeit Gottes ähnlich auslegte, nämlich als die Gerechtigkeit, mit der uns Gott bekleidet, indem er uns gerecht macht.
Vielen Dank, Herr Luther. Vielen Dank.
Ja, es ist eine große Ehre, heute Abend Luther hier unter uns zu haben, zumal er ja auch hier gepredigt hat, schon in dieser Kirche, ist schon ein paar Jahre her. Ich heiße nicht Luther, sondern Werner, Roland, aber mein Vater hieß auch Martin. Von daher bin ich schon mal ziemlich stolz. Der Römerbrief, der uns in diesen Wochen beschäftigt, ist, glaube ich, so für viele Leute irgendwie wie so ein Steinbruch, wo man sich gar nicht traut, da so ein paar Steine abzuhauen. Man nimmt sich vielleicht noch Römer 8, Vers 31 folgende. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus ist. Da sagt man, das ist doch super. Das habe ich verstanden. Vielleicht nimmt man auch noch Römer 5. Nun haben wir Frieden mit Gott durch den Glauben an Jesus. Und der Geist Gottes ist in unser Herzen ausgegossen. Vielleicht nimmt man auch noch Römer 12, Vers 1 und 2, wo es heißt, darum ermutige ich euch, ermahne euch, liebe Brüder und auch Schwestern, dass ihr eure Leiber hingebt als ein lebendiges Opfer, das heilig, gerecht und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch oder verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Vielleicht sind das so Versatzstücke aus dem Römerbrief, die du kennst. Aber Römer 3, Gerechtigkeit durch den Glauben. Wer von euch könnte jetzt spontan aufstehen und uns Römer 3 auslegen und erklären? Oh, schade, jetzt hatte ich gehofft, dass ich hier abtreten kann. Und dabei ist es doch das zentrale Kapitel, was den Kern unseres Glaubens deutlich macht. Luther war dadurch bewegt und es hat eine Erneuerung der Kirche, übrigens nicht nur der evangelischen Kirche, sondern dann auch letztlich der katholischen Kirche bewirkt. Und diese Erneuerung geht weiter, nämlich die Betonung des Glaubens und die Entdeckung dieses Glaubens als Vertrauen auf Gott. Augustinus, so haben wir es schon gehört, ist durch den Römerbrief zu einem ganz lebendigen Glauben gekommen, auch Karl Barth und viele andere. Und wenn man dich jetzt fragen würde, was würdest du sagen, was ist denn das Wichtigste im Christsein? Ist es so dieses mystische Gefühl, was mich beschleicht, wenn der Gottesdienst ganz besonders feierlich ist oder wenn die Kerze zum Advent so schön brennt? Oder ist das Wichtigste im Christsein der Einsatz für andere, dass wir uns wirklich engagieren in dieser Welt? Beides ist okay, ist wichtig. Aber der Kern des Christseins, der ist in diesem Wort zusammengefasst, das gerade schon wir gehört haben, nämlich, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Was bedeutet das? Und das ist die Botschaft von Römer 3. Luther hatte ein ganz verdunkeltes Bild von dieser Gerechtigkeit Gottes. Der dachte, Gerechtigkeit Gottes heißt, Gott ist gerecht, und dann sah er sein eigenes Leben davor in diesem Lichte Gottes und sagte, so bin ich auf gar keinen Fall, so kann ich gar nicht sein. Und er war total frustriert, weil je mehr er sich anstrengte, umso mehr merkte er, er war nicht in der Lage, so zu leben, wie es dem Gebot Gottes entsprach. Und er kämpfte darum und er fastete und er geißelte sich, er kasteite sich, er schlug sich, er betete Tag und Nacht, er schlief nicht mehr und hatte immer diese Frage, habe ich genug getan? Reicht das aus? Und er hatte das Gefühl, es hat nicht gereicht, um die Barmherzigkeit, um das Wohlgefallen Gottes zu erringen. Ich weiß nicht, ob das die Frage von dir heute ist. Oder die Frage von irgendjemandem. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, in der diese Frage von Luther, ob er denn vor Gott bestehen kann, überhaupt keinen mehr interessiert. Dass das sozusagen eine Frage ist, die ist uns so fern wie der Mond von der Erde. Ich weiß nicht, ob du nachts aufwachst mit dieser Frage und sagst, habe ich genug getan, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen? Ich glaube, in unserer Zeit gibt es ganz andere Fragen. Nämlich, ist Gott eigentlich okay genug, dass wir an ihn glauben? Also es geht eben heute nicht mehr um die Rechtfertigung des Menschen vor Gott. Kann der Mensch vor Gott gerecht sein? Sondern heute geht es um die Frage, kann Gott denn vor uns bestehen? Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott sowas machen? An so einen Gott kann ich doch nicht glauben. Und wir merken, es hat sich total umgedreht. Auf einmal ist nicht mehr die Frage der Gerechtigkeit des Menschen vor Gott, sondern ist die Frage, ob Gott denn okay ist und wir uns sozusagen dazu bequemen können, an ihn zu glauben. Ob er uns, ja, sagen wir mal, angenehm genug ist. Ob er nett genug ist, dass wir uns dazu verstehen können, an ihn zu glauben. Und das ist die, ich glaube, der Tenor unserer Gesellschaft. Vielleicht nicht der Tenor heute Abend hier von uns, aber doch sicher der Tenor unserer Gesellschaft. Und das ist das Erste, was Paulus am Anfang des Römerbriefes ganz, ganz deutlich ausdrückt. Es ist die Selbstgerechtigkeit des Menschen. Die Selbstgerechtigkeit, die uns selbst zum Maßstab aller Dinge werden lässt, die davon ausgeht, dass wir auf dem Thron des Lebens sitzen und dass wir im Grunde der Richter sind. Und wir brauchen keinen Richter über uns. Ich weiß, als wir Jugendliche waren, hatten so eine Art Jugenderweckung bei uns in Duisburg, einer der schönsten Städte Deutschlands. Haben wir mal eine Aktion gemacht, wo wir von Haus zu Haus gegangen sind und Leute eingeladen haben zu einer missionarischen Abend, den wir gemacht haben. Das war der Zettel, der war von mir gekritzelt mit Filzer und irgendwie kopiert mit so einer Nudel und so weiter. Das war alles also vorsinnflutlich. Aber wir sind wirklich zu den Leuten persönlich gegangen, haben angeschellt und die Leute gefragt. Und ich weiß noch, die meisten haben gesagt, ich brauche keinen Gott. Ich lebe nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Ich habe noch nie etwas Falsches getan. Und wenn ich mal vor dem Himmel, im Himmel stehen werde, dann werde ich Gott fragen, wie er das und das und das zulassen konnte. Und da habe ich gemerkt, wie tief in uns Menschen diese Selbstgerechtigkeit ist. Dass wir sagen, wir brauchen Gott ja gar nicht. Wir sind doch okay. Was willst du mir von Vergebung erzählen? Was willst du mir von Sünde erzählen? Sünde, was ist das überhaupt für ein Wort? Das passt doch überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Ja? Das Einzige, wo man sündigen kann, ist, wenn man zu viele Sahnetorten isst. Ne? Oder Mayo, Doppelportion auf eine Ex-Portion von Pommes tut. Das ist eine Sünde. Ja? Und ihr könnt die Effekte meiner Sünde in meinem Leben hier überall sehen. Ja? So viel Sünde. Wow. BMI, sündig, XXL. Und Paulus geht im Römerbrief in Kapitel 1 und in Kapitel 2 mit Hammerschlägen da dran. Und er versucht, den Menschen den Spiegel vorzulegen. Und zu sagen, schaut doch mal euer Leben an. Schaut doch mal die menschliche Gesellschaft an. Schaut doch mal, was hier überhaupt los ist. Wie die Menschen miteinander umgehen, wie da Ungerechtigkeit ist und wie der eine den anderen unterdrückt und wie man gleichgültig ist gegenüber dem Leiden des anderen und wie man Kriege führt und wie man beraubt und bestiehlt und wie man lügt und wie man die anderen fertig macht, das Mobbing und so. Und er zieht diese Maske, die wir uns so gerne aufsetzen, die Maske der Selbstgerechtigkeit ab und sagt, guck doch mal, aber dieses wollen wir natürlich nicht so gerne. Das ist unangenehm. Wir sind ja Meister darin, dass wir den Splitter im Auge des anderen sehen. Aber wir sind noch nicht mal anfangende Lehrlinge darin, den Balken zu sehen, der in unserem eigenen Auge herausragt und uns den Blick versperrt. Wenn es um die Schuld der anderen geht, da sind wir alle Meister. Was kann ich alles erzählen, was die anderen mir angetan haben? Aber meine eigene Schuld, meinen eigenen Anteil erkennen, das ist viel schwieriger und viel unangenehmer. Und so ist diese Selbstgerechtigkeit ganz eng verbunden mit einer geistlichen Blindheit. Und das ist in unserem Land, dass die Kirchen so leer sind, ein paar Ausnahmen bestätigen die Regel, dass die Kirchen so leer sind, hängt nicht letztlich nicht nur damit zusammen, dass manchmal das Programm der Kirchen nicht so angepasst ist oder so verständlich, sondern es hängt letztlich mit der Selbstgerechtigkeit unserer Gesellschaft zusammen, die sagt, wir brauchen Gott ja gar nicht. Du brauchst ja Gott nicht heutzutage, du hast so eine Versicherung. Ja? Und im Zweifelsfall hast du Arbeitslosengeld. Und im Zweifelsfall hast du irgendwelche netten Menschen, die dir bestätigt, dass du gut bist. Und letztlich, wenn es dir ganz schlecht geht, gehst du ins Big Brother House. Ja, es gibt für alles eine Lösung. Aber Gott braucht man doch nicht. Und es ist ganz, ganz tief in unserer Gesellschaft drin, dass wir diesen alten Gott eigentlich nicht nötig haben. Ich werde nie vergessen, wie mal eine Frau uns geschrieben hat, mit diesem alten Gott, den brauchen wir nicht. Den brauche ich nicht. Und ich glaube, wir brauchen ein ganz klein bisschen von dem, was Luther erlebt hat, nämlich dieses heilige Erschrecken, dieses Erkennen, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Und diese Aussage, so wie ich bin, bin ich nicht okay, geht total gegen den Zeitgeist. In jeder Talkshow bestätigen sich die Teilnehmer dauernd gegenseitig, dass sie okay sind. Es sei denn, sind politische, wo die FDP und die Linke gerade zusammensitzt. Aber normalerweise, alle nicken einander freundlich und beruhigend zu. Und das ist das Dogma unserer Zeit. Du bist okay, egal was du tust. Du bist okay. Man wundert sich, warum das immer so betont wird. Vielleicht haben die Leute ja ganz tief drinnen doch das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht wahr sein könnte. Und so unterstreicht man das. Der Zeitgeist fördert unsere natürliche Selbstgerechtigkeit. Der alte Adam, die alte Eva ist das Zentrum dieser Welt. Ich und meine Vorlieben und meine Urteile und meine Vorurteile und meine Meinung. Ich und ich und ich. Ich bin selbst Gott genug für mich. Ich brauche keinen Gott über mir. Vielen Dank. Und jetzt ist dieses das Anliegen des Römerbriefes, deutlich zu machen, dass das die Grundbedingung des Menschen ist, dass wir Menschen im Kern so sind, dass das letztlich der Kern von Sünde ist. Der Kern von Sünde ist eben nicht der einzelne Diebstahl und die einzelne Lüge und die einzelne sexuelle Untreue und so weiter. Das ist nicht der Kern der Sünde, sondern der Kern der Sünde ist die Selbstvergottung von uns Menschen. Die Selbstgerechtigkeit. Ich brauche Gott nicht, ich bin schon okay. Und manchmal, wenn man das dann verstanden hat, dann kommt man in dieses Zweite, die Werkgerechtigkeit. Wir versuchen, weil wir gemerkt haben, wir sind ja doch nicht so ganz okay, uns aus eigener Kraft irgendwie zu verändern. Uns selbst aus dem Sumpf zu ziehen, an den Haaren anzufassen und uns aus eigener Kraft hochzuziehen. Wir versuchen, es richtig zu machen. Wir versuchen, religiös zu werden. Vielleicht sogar so wie Luther. Fasten, fromm sein, den Leid abtöten. Aber wir merken, dass diese Gerechtigkeit aus eigener Kraft doch letztlich nur eine Spielart der Selbstgerechtigkeit ist. Nämlich man glaubt immer noch, dass man sich selbst heilen kann. Auch das, was nicht okay ist. Ich nehme das in die Hand, ich mache das schon, das wird schon irgendwie funktionieren. Und die Religionen sind im Innersten auf diesem System aufgebaut. Was tue ich, was muss ich tun, was kann ich tun, was ist das Richtige zu tun, der richtige Weg, um die Himmelsleiter hinaufzusteigen. Und Religion in diesem Sinne ist in. Auch in unserer Zeit. Aber Kapitulation vor Gott, das ist absolut out. Und ich frage mich manchmal auch bei uns Christen, wie viel von dem, was wir so machen, ist eigentlich Religion in dem Sinne, dass der alte Adam doch sein Territorium verteidigen will vor dieser letzten Kapitulation vor Gott, wo wir sagen, Herr, ich bin wirklich und wahrhaftig ein Sünder. Ich habe in meiner Kraft, in mir selbst, nicht die Kraft, so zu leben, dass es genügt, dass es dir genügt. Und wir suchen tausend Wege, um dieser letzten Kapitulation vor Gott auszuweichen. Weil wir merken, wie schwer das ist. Und auf der anderen Seite ist es doch der Schlüssel zum Heil, auch zum Heilwerden. Der Schlüssel zu dieser Erfahrung von Römer 8, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus sind und dass uns nichts scheiden kann von seiner Liebe. In Tibet kann man sehen, wie die Menschen bis nach Lhasa pilgern, indem sie sich immer die Länge ihres Körpers zu Boden werfen, dann wieder aufstehen und sich dann wieder zu Boden werfen und sich wieder zu Boden werfen und hunderte Meter und Tausende und Zehntausende und hundert Kilometer auf diesem Weg, um ihre Sünden abzugelten. Luther hat es gemacht. Luther ist nach Rom gepilgert. Er ist auf den Knien das letzte Stück gewandert, wie es damals viele machten. Und später hat er erkannt, auch dieser Versuch, durch Werken, durch Handlungen, sich selbst vor Gott gerecht zu machen, ist letztlich eine Spielart der Selbstgerechtigkeit. Nämlich, ich kann mich selbst gerecht machen. Und jetzt kommt das Kapitel Römer 3 und die Analyse. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch hier auf der Leinwand haben. Ich schaue mal gerade, ob es da kommt und welcher Abschnitt da kommt. Darf ich nochmal eben zurück? Mach's nochmal eben weg, sorry. Ich habe noch vorher einen ganz kleinen Abschnitt zu lesen. Da sagt Paulus, wir haben vorher schon die Schuld der Juden und der Nichtjuden dargelegt, also der Frommen und der Nichtfrommen, dass sie alle vor Gott schuldig geworden sind. So steht es ja auch in Gottes Buch geschrieben, es gibt keinen Menschen, der wirklich gerecht ist, ja keinen einzigen. Es gibt niemanden, der wirklich einsichtig ist. Es gibt niemanden, der ernsthaft auf der Suche nach Gott ist. Alle sind vom Weg abgewichen. Es gibt keinen, der wirklich aus reiner Güte handelt, keinen einzigen. Und dann geht es weiter und Paulus nimmt Zitate des Alten Testamentes und haut Hammerschläge gegen diese Selbstgerechtigkeit der Menschen und versucht sie zu erschüttern und aufzuwecken, weil er sagt, ich will euch den anderen Weg, den Weg Gottes deutlich machen, aber damit ihr ihn versteht, dazu müsst ihr erst an das Ende eurer eigenen Wege kommen. Und dann heißt es hier, das ist so, dass dann der Mund jedes Menschen endgültig zum Schweigen gebracht wird. So wird deutlich, dass die ganze Welt unter dem gerechten Gericht Gottes steht. Daraus folgt, kein einziger Mensch kann sich selbst aufgrund seiner eigenen Taten vor Gott gerecht machen. Denn das Gottesgesetz macht deutlich, was die Sünde wirklich ist. Das kann doch nicht wahr sein, dass kein Mensch vor Gott gerecht ist. Wie ist das denn mit Mutter Teresa? Wie ist das denn mit Martin Luther King? Wie ist das denn vielleicht mit den christlichen Heiligen, mit den Märtyrern? Die haben doch alles gegeben. Sollte das nicht ausreichen? Nein, sagt Paulus. Und in uns bäumt sich das auf, weil dieser alte Adam kommt auch im frommen Gewande daher und will sagen, aber ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich glaube doch auch an dich. Und ich bete doch auch ab und zu. Und ich mache auch doch die ganz groben Sünden nicht mehr, nur noch die feineren Sünden. Mir ist wichtig, dass wir heute Abend verstehen, dieses Thema von Römer 3, gerecht aus Glauben, ist nicht eine reine Denksache, sondern ein Lebensweg. Und dazu gehört die Kapitulation, das Ja-Sagen zu dem Urteil Gottes. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin ein Sünder. Und auch das, was ich denke, was bei mir nicht ist, was ich bei den anderen so scharf sehe, das ist auch alles in mir angelegt. Ich bin nicht besser als die anderen. Und deswegen heißt Christ werden nach dem Römerbrief, nach diesem Kernbrief des Evangeliums, vor Gott zu kapitulieren und zu sagen, Herr, ich kann nichts aus eigener Kraft oder Frömmigkeit und nicht vor dir bestehen. Und erst dann, wenn wir das anerkennen, wenn wir anerkennen, dass Gott Recht hat, dass er gerecht ist, auch in seinem Urteil über uns, dann können wir erleben, was dann hier diese Botschaft ist. Und jetzt können wir das nehmen, das ist mein dritter und letzter Punkt. Der erste Punkt war die Selbstgerechtigkeit des Menschen. Und das zweite war der Versuch der Werkgerechtigkeit. Und jetzt kommt drittens die geschenkte Gerechtigkeit. Jetzt aber ist es so, dass ich die, was noch mein Bibeltext bitte? Jetzt aber ist es so, dass sich die Gerechtigkeit Gottes deutlich zu erkennen gegeben hat. Und zwar ganz unabhängig vom Gesetz. Das wird eindeutig bestätigt durch die Aussagen des Gottesgesetzes und die Bücher der Propheten. Diese Gerechtigkeit Gottes erreicht uns durch das Vertrauen auf den Messias Jesus und gilt allen, die auf ihn vertrauen. Hier gibt es überhaupt keinen Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch Gottes zurück, der in seinem wunderbaren Wesen begründet ist. Doch sie alle werden aufgrund seiner gnadenvollen Zuwendung gerecht und freigesprochen durch die Erlösung, die der Messias Jesus bewirkt hat. Ich lese nochmal die beiden letzten Sätze, weil sie der Kern sind von Römer 3 und vom ganzen Römerbrief und auch der Kern des Evangeliums. Alle Menschen haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch Gottes zurück, der in seinem wunderbaren Wesen begründet ist. Doch sie alle werden aufgrund der seiner gnadenvollen Zuwendung gerecht und freigesprochen durch die Erlösung, die der Messias Jesus bewirkt hat. Das ist der Kern unseres Glaubens. Wir sind Sünder, ja, aber wir erleben Vergebung und Versöhnung durch Jesus, durch seine Erlösung. Das sagt Paulus dann im Folgenden. Ihn, Jesus, hat Gott in die Mitte gestellt als ewig gültige Versöhnung, die er durch sein eigenes Blut bewirkt hat und die im Vertrauen angenommen werden kann. Vertrauen auf Jesus ist der Schlüssel. Gerecht durch den Glauben. Kannst du wieder wegmachen, gerne? Gerecht durch den Glauben. Aber du wirst erst dann gerecht durch den Glauben, wenn du ihm Recht gegeben hast. Wenn du zugegeben hast, dass du ohne ihn gar nichts tun kannst. Und das fällt uns, so denke ich, unendlich schwer. Und es ist doch der Schlüssel für unser ganzes Leben. Und so sagt Paulus am Ende, wir kommen zu der Feststellung, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch das Vertrauen, ohne die Mitwirkung von Taten, die dem Gesetz entsprechen. Und jetzt zum Abschluss nochmal die Folien, die uns ein bisschen erinnern an das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Und ich kann euch eigentlich nur ermutigen, wirklich in diesen Wochen, in denen wir den Römerbrief abends Donnerstag versuchen, jeweils ansatzweise euch nahe zu bringen, ihn parallel zu lesen und zu sagen, okay, was ist nächste Woche das Thema? Römer 5, also lese ich mal Römer 5, bevor ich in den Gottesdienst komme und ich nehme mal, bringe mal eine Bibel mit und schaue mal rein, während da vorne der oder die predigt. Wir sehen das erste, die natürliche Selbstgerechtigkeit. Sie macht uns blind für die Wirklichkeit unserer Schuld und des Gerichtes Gottes. Wir nehmen unsere Schuld nicht ernst und wir nehmen die Tatsache des Gerichtes Gottes nicht ernst, weil wir selbst denken, ach, wir sind doch schon okay. Wir brauchen doch keinen Gott, wir brauchen doch keine Vergebung. Und dann kommt die fromme Werkgerechtigkeit. Das ist der vergebliche Versuch, uns selbst vor Gott gerecht zu machen. Wir haben erkannt, es ist nicht alles okay. Aber jetzt kommt die ganze Batterie unserer Ideen, was wir machen könnten. Moralisch, religiös und so weiter. Aber die Lösung ist eine andere und das ist die geschenkte Gottesgerechtigkeit. Das ist unser einziger Ausweg. Wir nehmen sie im Glauben an. Die geschenkte Gottesgerechtigkeit, dass Jesus Christus an unserer Stelle zur Sünde wurde, dass er von Gott in die Mitte gestellt wurde, nämlich ans Kreuz, als Versöhnung für diese Welt, dass die Strafe auf ihm liegt, damit wir Frieden hätten und dass durch seine Wunden wir geheilt sind. Das ist der Kern des Evangeliums, das ist das Geschenk Gottes. Es ist unser einziger Ausweg. Wir nehmen sie an im Glauben und daraus folgt dann als letztes eine dankbare Lebensgerechtigkeit. Ein neues Leben, das sich an Gottes Maßstäben orientiert. Ich fand das toll, was der Genesis uns vorhin erzählt hat aus Kibera. Weil ich merke, da ist ein Mensch, das schwören wir ihm ab, der etwas erfahren hat von dieser Gerechtigkeit Gottes, die ihm geschenkt worden ist, dem Geschenk des neuen Lebens, dem Geschenk der Vergebung, dem Geschenk der Gnade. Und motiviert davon setzen sich Menschen mit ihm, seine Frau, ein für andere. Wir verstehen dieses Thema gerecht aus Glauben falsch, wenn wir denken, okay, das ist das Ende der Story. Ich bin gerecht aus Glauben, Selbstgerechtigkeit, okay, habe ich kapiert, bringt nichts. Fromme Werkgerechtigkeit bringt erst recht nichts, ist auch viel zu anstrengend. Ich bin doch nicht so doof wie Luther damals oder wie irgendwie so ein Mönch. Ich glaube und dann ist alles okay. Nein, der wirkliche Glaube in dem Sinne, wie Paulus ihn beschreibt und wie Jesus ihn schenken will, der führt dann zu einem neuen Leben, zu einer neuen Lebensgerechtigkeit. Ein Leben, das sich an den Maßstäben Gottes orientiert, sich von ihm bestimmen lässt, von ihm her neue Kraft nimmt, um diese Welt zu verändern. Dass wir durch das Vertrauen auf Jesus vor Gott gerecht sind, dass wir von ihm angenommen sind, bewirkt nicht und darf nicht bewirken, dass wir Sünde nicht ernst nehmen, so im Sinne, ach, Gott spricht mich ja sowieso gerecht, ist egal, was ich mache. Oder es heißt auch nicht, dass wir daran arbeiten, dass wir nicht mehr arbeiten, dass wir unser Leben ändern müssen, sondern es heißt, dass wir ein neues Leben finden. Die Grundlage ist das Geschenk Gottes und die Folge davon ist Hingabe. Ich möchte mit euch beten. Vater, wir danken dir, dass wir dieses Geschenk entdecken dürfen. Das Geschenk deiner Vergebung. Und wir haben verstanden, dass wir dazu erstmal sagen müssen, ja, ich brauche Vergebung. Vergib uns, Herr, unsere Selbstgerechtigkeit. Vergib uns den Gedanken, dass wir selbst schon, ja, Gott sind, okay sind, dich nicht brauchen. Herr, erbarme dich da auch über die Blindheit unserer Gesellschaft. Herr, und lass uns das ganz tief erfahren, dass du uns deine Liebe, deine Annahme, deine Gerechtigkeit geschenkt hast, um Jesu Willen. Und dass wir deshalb ganz neu leben können. Und hilf uns, dass wir dann unser Leben auch als Antwort auf dieses Geschenk leben. Ein Leben der Hingabe, ein Leben der Dankbarkeit, ein Leben der Liebe. Amen.